SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Es gibt Anklagen wegen Korruption beim Ludwigspark-Umbau. Betroffen sind ein Rechtsanwalt, der für Betriebe der Stadt Saarbrücken tätig war, und ein Bauunternehmer aus dem Landkreis Neunkirchen. Thomas Gerber ist bei mir im Studio, SR3-Reporter. Thomas, sind das bekannte Personen und was wird Ihnen vorgeworfen?
Das kann man wohl behaupten, dass das bekannte Personen sind. Dieser Rechtsanwalt, das ist natürlich Martin Welker, Ex-Chef der Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIO und Stadionmanager für den Ludwigspark-Wahl gewesen, hat ja für Uwe Konrad sozusagen den Bau vollendet, kann man sagen. Die Vorwürfe sind geharnischt. Es geht um Korruption, zum einen im geschäftlichen Verkehr, zum anderen aber auch dann tatsächlich um Bestechung, da Martin Welker ja nicht nur Berater zunächst von der GIO war als Rechtsanwalt, sondern später auch Geschäftsführer. Dann ist das eine richtige Korruption von einem Amtsträger. Es sind insgesamt 14 Fälle. Welker soll seinem befreundeten Bauunternehmer aus Eppelborn, dem soll er Aufträge in Millionenhöhe zugeschanzt haben. Es geht um 14 Aufträge im Gesamtvolumen von 7 Millionen Euro, vom Rasen am Bau bis hin zum Abrissarbeiten, Erdarbeiten insgesamt. Und im Gegenzug soll er was bekommen haben.
Was bekommen haben? Da ist ja irgendwie mal die Rede von so einem Koffer, der bei Silvester zufällig beim Kochen aufgetaucht
ja,
ist.
Das ist der berühmte schweinslederne Koffer, der im Dachboden in einer Ecke gelegen hat mit den Initialien von Martin Welker drauf, also MW. Dort ist bei einer Hausdurchsuchung bei Welker dann reichlich Geld gefunden. Es waren, wenn ich es recht erinnere, 389.000 Euro in bar. Die sind in diesem Schweinslederkoffer gefunden worden. Das ist also das Backschiff, so soll er bestochen worden sein. Er soll deshalb dann diesen Bauunternehmer bei der Vergabe bevorzugt haben. Und da gibt es noch kleinere Gaben, die er auch bekommen hat. Da ist damals bei der Hausdurchsuchung meines Wissens auch ein Porsche entdeckt worden, der vor der Tür gestanden hatte. Der war aber zugelassen eigentlich auf den Bauunternehmer, und Martin Welker soll den zur freien Verfügung sozusagen zum Umfahren gehabt haben. Und es geht auch noch um einen TÜV, der umsonst gemacht worden ist und.
Also wird es jetzt ein Gerichtsverfahren geben dann vermutlich. Du hast auch schon mit Herrn Welker gesprochen.
Ja, der bleibt bei seiner Version sozusagen, weist die Vorwürfe zurück. Ich habe ihn am Telefon gehabt. Der hat gesagt, na, die Anklage ist noch nicht erhoben. Sie ist erst eingereicht, muss zugelassen werden. Also er ist ja Jurist. Jetzt musste das Landgericht die Anklage erst noch zulassen. Und im Übrigen sei er guten Mutes, dass er die Vorwürfe zurückweisen kann. Er verwies auch darauf, dass er von dem Geld, das hat er damals schon erzählt, nichts gewusst habe. Das sei an einer Silvesterfeier in Anführungszeichen. Er habe noch gearbeitet und sein Freund, der Bauunternehmer, habe gekocht, und in dieser Zeit muss er dieses Geld mitgebracht haben und bei ihm oben versteckt haben. Hintergrund möglicherweise eine familiäre Auseinandersetzung oder eine Scheidungssache bei dem Bauunternehmer. Er wollte das Geld von seiner Dame sozusagen verstecken, aber er, Welker, habe von dem Ganzen nichts gewusst. Das habe der Bauunternehmer auch alles so bestätigt. Also Welker guten Mutes, dass diese Anklage gar nicht erst nicht zugelassen wird und möglicherweise, wenn, dann er dann obsiegt und freigesprochen wird.
Zufällig ist heute auch bekannt geworden, dass in Sachen 1. FC Saarbrücken der umstrittene Profikampus im Almet in Saarbrücken im Naherholungsgebiet nicht kommen soll. Kannst du da ganz kurz noch was zu sagen?
Ja, also anders als der Ludwigspark, dieser Campus kommt nicht. Da gab es heute zum Stadtrechtsausschuss ein Widerspruchsverfahren eigentlich. Die Maxi Sports, das ist ja ein Unternehmen, das dort oben den Soccerladen betreibt, die wollte dort diesen Profikampus errichten. Und da ist dann plötzlich bekannt geworden, dass dieser Widerspruch zurückgezogen wird. Man habe kein Interesse mehr an diesem FCS-Profi-Campus dort oben. Da geht es insbesondere um den Bau, den möglicherweise schon illegal begonnenen Bau eines Rasenplatzes. Der zweite Antrag, Widerspruchsantrag, da geht es um Umbauarbeiten an dem Verwaltungsgebäude. Da ist man sozusagen noch auf der Einigungssuche. Da ist das Verfahren ausgesetzt worden. Da scheint es eine gütliche Lösung zu geben. Aber dieser Profi-Campus, der Rasenplatz, kommt nicht. Die Stadt hat schon reagiert, denn dort sind ja auch schon 4.000 Kubikmeter Erdmassen hingebracht worden, unter dem Protest auch der Bevölkerung. Die müssen jetzt auf Kosten der Maxi Sports beseitigt werden. Noch am Rande, die Maxi Sports, die gehört der Schwester von Salvo Pitino, das ist der FCS-Vizepräsident.
Vielen Dank für diese Informationen, Thomas Gerber hier in der Region am Nachmittag. Die Krankenhauslandschaft verändert sich, auch im Saarland. Nachdem Bundesgesundheitsminister Lauterbach sein Krankenhausgesetz auf Bundesebene durchgebracht hat, müssen jetzt die Bundesländer ihre Gesetzgebung anpassen. Saargesundheitsminister Magnus Jung, SPD, hat seinen Entwurf vorgelegt, der heute im Landtag in erster Lesung zur Debatte gestanden hat. Und SR-Info-Reporterin Stefanie Balle ist im Landtag. Steffi, was wird mit dem neuen Gesetz anders?
Im neuen Gesetz wird die Finanzierung von Krankenhäusern ganz neu geregelt. Es wird danach Geld für bestimmte Leistungen als Pauschale geben, plus eine Abrechnung über die einzelnen Behandlungen von Patienten. Das soll den finanziellen Druck zumindest teilweise wegnehmen. Das zumindest betonte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Florian Schäfer.
Statt finanzieller Anreize, medizinisch nicht notwendige Behandlungen aus ökonomischen Gründen durchzuführen, steht die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein an dieser Stelle.
Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Hermann Josef Scharf, der meinte, Fehlanreize wie eben je mehr OPs, desto mehr Geld, das würde wegfallen, wenn die Krankenhäuser generell ordentlich durchfinanziert wären. Und da stehe eben auch der Bund in der Pflicht. Die aktuelle Situation der Krankenhäuser im Saarland sei besorgniserregend. Insofern begrüße er den geplanten Abbau von Doppelstrukturen, wie es das neue Gesetz vorsieht und wie es teilweise ja auch in Saarbrücken und Saarlouis schon umgesetzt wird. Allerdings fehlen der CDU entscheidende Informationen.
Es gibt bis zum heutigen Tag keine Auswirkungsanalyse. Kein Krankenhaus kann sagen, wie sieht es nach der Reform finanziell für mich aus.
Ja, und wohl auch deswegen enthielt sich die CDU-Fraktion heute bei der Abstimmung über das Krankenhausgesetz.
Bekommen denn alle Krankenhäuser dasselbe Geld? Es hieß doch, dass es Pauschalen für die Grundversorgung geben soll und dass das die Kliniken entlasten würde.
Ja, ganz so einfach ist es nicht, weil eben nur ein Teil als Pauschale gezahlt werden soll. 40% sollen doch wieder leistungsbezogen sein und da liegt die Verteilung vom Geld mit dem neuen Gesetz stark in der Hand des Gesundheitsministers. Er teilt die sogenannten Leistungsgruppen zu, er vergibt die Versorgungsaufträge und kann diese auch wieder einkassieren, wenn das Krankenhaus Qualitätsvorgaben nicht erfüllt oder es nicht genügend Patienten in den einzelnen Leistungsgruppen versorgt. Aber darüber wird es noch Beratungen mit den Krankenhausträgern geben. Das Gesetz, das war ja erst in erster Lesung heute im Landtag und geht noch zur Beratung in den Gesundheitsausschuss. Und da sollen dann auch Krankenhausträger, Krankenkassen und andere Beteiligte mit angehört werden. Die dürfen dann auch noch ein Wörtchen mitreden.
Gibt es denn darüber hinaus noch konkrete Änderungen durch das neue Gesetz?
Ja, zum Beispiel müssen alle Krankenhäuser einen Demenzbeauftragten beschäftigen. Das ist jemand, der die Bedürfnisse von demenziell erkrankten Patienten im Blick hat, Ansprechpartner für Betroffene und deren Angehörige sein soll, aber auch für die Pflegekräfte und die Klinikleitung. Da soll er beraten und eben ansprechbar sein. Und das wird insgesamt von SPD und CDU-Fraktionen sehr gelobt. Einfach, wir werden immer älter und deswegen kommt es auch häufiger vor, dass Patienten im Krankenhaus zusätzlich eben Demenz haben.
Jetzt hast du gesagt, SPD und CDU haben sich dazu geäußert. Die einen haben das Gesetz natürlich gut gefunden, die CDU hat sich enthalten. Was sagt die AfD dazu?
Die hat sich auch enthalten. Welche Meinung sie wirklich zu dem Gesetzentwurf hat, das wurde bei dem Redebeitrag vom stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden Christoph Schaufert nicht so richtig klar, weil er sich, mein Eindruck, nur polemisch geäußert hat. Die Kliniken seien einfach unterfinanziert, der Arztberuf mit Bürokratie und die Pflegekräfte insgesamt überlastet.
Also das Krankenhausgesetz vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird jetzt im Saarland angepasst. Heute war die erste Lesung im saarländischen Landtag. Stefanie Balle hat aus dem Landtag berichtet. Vielen Dank. Wer das Saarland als Tourist besucht, der kommt an einer Gemeinde kaum vorbei. Mettlach, klar. Da ist zum einen der Touristenmagnet namens Saarschleife. Und seit heute gibt es da aber noch einen anderen Höhepunkt. Das saarländische Traditionsunternehmen Villeroy & Boch eröffnet neben ihrem Outlet ihre sogenannte Villeroy & Boch Welt. SR3-Reporter Laszlo Mura ist vor Ort in Mettlach. Ja, Laszlo, was kann man sich unter der Villeroy & Boch Welt genau vorstellen?
Im Grunde ist das eine Weiterentwicklung der Erlebniswelt, die viele noch kennen dürften. Es geht um die 275-jährige Geschichte von Villeroyenbach. Die Ausstellung ist mit dem Outlet auf dem Abteigelände verbunden. Das hatte ja schon im November aufgemacht. Und insgesamt umfasst die Ausstellung jetzt 15 Stationen auf über 2000 Quadratmetern. Als Besucher kann man da jetzt von Station zu Station ziehen. Und die Firma Villeroyenbach erhofft sich dann natürlich, dass die Besucher anschließend noch im Outlet was finden, was sie mitnehmen wollen.
Und wie sehen dann diese einzelnen Stationen aus?
Es gibt so ein paar Highlights. Also direkt am Eingang kommt der Milchladen. Den gab es auch schon in der Erlebniswelt, aber der ist jetzt nochmal aufgehübscht. Das ist so ein Ladenlokal im Stil der 1920er Jahre. Und insgesamt sind dort 15.000 Fliesen drin, zum Teil handbemalt. Und alle Motive haben irgendwas mit Milch zu tun. Dann gibt es noch eine Schatzkammer. Da sind wertvolle Exponate ausgestellt. Zum Beispiel Geschirr, das für insgesamt 5 Päpste hergestellt worden ist. Oder auch Fliesen aus der Titanic. Dann gibt es noch eine Bäderwelt. Aber auch eine Station, wo es um die Produktion geht. Da darf man dann auch Sachen anfassen und Produktionstechniken selbst ausprobieren.
Und da kann jetzt jeder hingehen, kostet aber wahrscheinlich Eintritt.
Ja, also heute ist die offizielle Eröffnung mit Politikern und Medienvertretern. Ab morgen können dann auch Privatleute herkommen. Die Geschäftsführung rechnet damit, dass das in Zukunft auch rund 70.000 Menschen pro Jahr machen werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro und für Familien 29 Euro.
Das Ganze ist ja im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts Mettlach 2.0 entstanden. Wer hat denn da jetzt die Kosten getragen?
Ja, Mettlach 2.0 ist ja eine Kooperation der Gemeinde und Villeroyenbach. Die Ausstellung gilt jetzt als der Höhepunkt des Projekts. Die Kosten dafür hat aber V&B getragen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag dafür investiert.
Päpstegeschirr und Titanic-Fliesen, die neue V&B-Welt in Mettlach, ist sicherlich nicht nur für Touristen ein Ausflugsziel. Laszlo Mura hat uns mit Infos versorgt für die Region am Nachmittag. Donald Trump ist wieder US-Präsident und er blickt ganz anders auf bestimmte Themen als sein Vorgänger. Zum Beispiel auf den Klimapakt, die NATO und den Krieg gegen die Ukraine. Unter diesem Eindruck mahnen viele Spitzenpolitiker wie die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Bundeskanzler Scholz oder Regierungschefs aus dem Baltikum an. Europa muss jetzt zusammenstehen, sich auf sich selbst besinnen, ohne die Kontakte zu USA abzubrechen natürlich. Gestern ist Anke Rehling in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin nach Paris gereist. Heute beginnt da das offizielle Programm und im Zentrum der Reise steht das deutsch-französische Verhältnis und viele Treffen mit französischen Amtsträgern. Mein Kollege Marco Karp begleitet die Reise für den SR und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie denn zurzeit das deutsch-französische Verhältnis ist. Immerhin gelten ja die beiden Länder als das Herz Europas und sie spielen natürlich eine wichtige Rolle, wenn es um den europäischen Zusammenhalt geht.
Naja, wenn man sich das Verhältnis auf nationaler Ebene anschaut, dann muss man sagen, durchaus angespannt. Das liegt daran, dass es in den letzten Jahren immer wieder Spannungen, Differenzen gegeben hat zwischen Frankreichs Präsident Macron und eben Bundeskanzler Scholz. Da gibt es beispielsweise bei der Frage der Ukraine-Unterstützung gab es immer wieder Differenzen. Und dazu kommt, dass Frankreich jetzt seit ein paar Monaten sich in einer Regierungskrise befindet, Ansprechpartner oft wechseln. Also man weiß ja gar nicht, mit wem kann man überhaupt noch Gesprächskanäle halten. Und wenn wir dann nochmal die Ebene wechseln, nämlich auf die Ebene Saarland, Grand Est, Saarland, Frankreich, also die Landesregierung, die versucht da was. Die hat auch gestern nochmal eine überarbeitete Frankreich-Strategie vorgestellt. Vorher war ja mehr auf Bildung und Sprache ausgerichtet. Jetzt rückt ja auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit mehr in den Vordergrund. Aber auch hier muss man sagen, so richtig voran geht es bei vielen Vorhaben nicht. Da ist zum Beispiel auch die grenzüberschreitende medizinische Zusammenarbeit zu nennen, wo es einfach nicht vorangeht.
Was will denn Anke Rehlinger bei ihrem Besuch erreichen und was kann sie erreichen?
Das ist so ein bisschen die große Frage. Was man sagen kann, konkrete Beschlüsse wird es nicht geben. Also als Bundesratspräsidentin hat sie ja eine repräsentative Funktion. Es geht vorerst darum, Gesprächskanäle aufrechtzuerhalten. Diese Bedeutung, die darf man nicht unterschätzen. Und dazu trifft sie die Präsidentin des Parlaments, sie trifft den Präsidenten des Senats, gerade eben hat sie den getroffen, hat da sich auch ins Goldene Buch eingetragen und sie wird jetzt am Nachmittag noch die Bildungsministerin treffen. Und dass sie diese Reiseroute gewählt hat, also nach Paris, das ist ja auch kein Zufall. Und Polen dann ab morgen, weil beide Länder bilden zusammen das Weimarer Dreieck. Deutschland und Frankreich und Polen wollen eine einheitliche Zukunftsvision für Europa entwickeln in diesem Weimarer Dreieck. Und Rehninger hat gesagt, als Bundesratspräsidentin setze ich mir dazu ein Ziel, diese Beziehungen wieder zu intensivieren. Und das ist vor dem Hintergrund Trump auch nochmal natürlich mehr in den Fokus gerückt. Und übrigens auch Bundeskanzler Scholz ist heute für knapp 3 Stunden in Paris und trifft sich dort mit dem Präsidenten Macron.
Vielleicht dient ja das auch der Verbesserung des Verhältnisses. Kann das Saarland da jetzt eine besondere Rolle einnehmen? Ist das Saarland Thema bei diesem Treffen überhaupt?
Natürlich reist Frau Rehninger vorerst als Bundesratspräsidentin nach Paris und nach Warschau dann ab morgen. Aber ihre Funktion als Ministerpräsidentin begleitet sie natürlich darüber hinaus auch hier. Und ob das Saarland eine besondere Rolle spielen kann, da gilt es abzuwarten, ist aber durchaus schwierig. Meine Sachen ist eine kleine Region, durchdringende Kontakte zum Beispiel in die Ministerien nach Paris hat das Land eigentlich nicht, sodass es durchaus schwierig ist, hier sozusagen in Paris auch wirklich aufzuwarten. Aber das Saarland, das versucht Frau Rehninger schon, spielt natürlich eine Rolle bei dem Treffen. Deswegen will sie Anknüpfungspunkte schaffen, sei es jetzt bei Sprache, sei es bei der Wirtschaft, sei es bei der Transformation in KI. Und da hat sie nämlich auch beispielsweise 2 KI-Größen dabei, also den Direktor von CISPA, den Herrn Backes, und auch den Direktor des DFKI. Die sind damit dabei, um auch hier nochmal Kontakte zu knüpfen, damit das Saarland auch hier in Paris zeigen kann, es hat was zu bieten, auch in der wirtschaftlichen Hinsicht und auf KI-Ebene.
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger reist als Bundesratspräsidentin nach Frankreich, morgen nach Polen. Und wir bitten, die Qualität des Gesprächs mit Marco Karp in Paris zu entschuldigen. Marco Karp hat aus dem französischen Senat gesendet und da war das WLAN zusammengebrochen. Deswegen mussten wir das ganze Interview per schlechter Telefonleitung leider führen. Aber immerhin, wir haben Eindrücke bekommen von der Wichtigkeit dieser Reise.